Ich höre meinen eigenen Atem, das ist schon mal gut. Das heisst, das Mikrofon ist eingeschaltet. Guten Abend miteinander. Ich bin ein bisschen nervös. Ich mache das heute zum ersten Mal, den Stadttag. Aber dennoch möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass ich da heute das Gespräch mit dem Marc Fehlmann, das ich an dieser Stelle begrüßen kann und darf moderieren. Ich kann vielleicht ganz kurz etwas sagen zu dem neuen Stadttag. Ich habe etwas gelesen heute im Ron Orb auf dem Internet. Da hat jemand geschrieben oder hat in dem Text geschrieben über die Veranstaltung, die heute stattfindet. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber das ist der Redakteur sicher vom Ron Orb Team in Winterthur. Wie hat mir das Herz geblutet, als vorübergehend die Rede vom Ende des Stadttags war? So viele engagierte Talkgäste habe ich gesehen, so viele Diskussionen miterlebt, so viel Spannendes erfahren. Es ist ein großes Glück, dass sich ein neues Team gefunden hat, das den Stadttalk weiterführt. Also vielen Dank für die Person, die das geschrieben hat. Die vielen engagierten Talkgäste, die da in den vergangenen Jahren gewesen sind, das hat Karin Landolt miterlebt. Und der Michael Zollinger und ich, Christian Huckenberg, wir sind sehr froh, dass wir Karin Landolt, die den Stadttag gegründet hat, wieder mit im Team ist, sodass wir jetzt das Dritte weitermachen. Und es freut mich sehr, dass sie so zahlreich heute erschienen sind. Aber es gibt eine alte Regel. Der Moderator soll möglichst wenig sagen. Für das hat man einen Gast. Der sagt dann hoffentlich ein bisschen mehr. Ich möchte also mal ganz herzlich den Marc Fehlmann, die Direktor vom Museum Oskar Reinhardt im Stadtgarten, heute Abend begrüßen.
Guten Abend, Huckenberg.
Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu Ihnen sagen, bevor wir hier in das Gespräch einsteigen. Ich möchte kurz sagen, Marc Fehlmann hat ursprünglich Archäologie und Kunstgeschichte studiert an den Unis in Zürich und Basel und später dann Museologie in London. Nach der Promotion ist er Sammlungskonservator am Kunstmuseum Bern geworden. Und er hat damals, das ist schon eine Weile her, seine erste große Ausstellung gemacht, Picasso und die Schweiz. Das war damals eine grosse Ausstellung mit, glaube ich, etwa 160 Werken. Und er hat mir gerade vorher gesagt, eine Versicherungssumme von 2 Milliarden Franken, um die Ausstellung können zu machen. Er hat dann später Lehraufträge begleitet an verschiedenen Universitäten, unter anderem auch in Oxford, und ist dann Institutsleiter geworden am Eastern Mediterranean University in Nordzypern. Er hat ganz verschiedene Dinge gemacht und ist unter anderem einmal in Kenia gewesen und hat Bohnen gezüchtet.
Der Migros verkauft.
Und das also alles, bevor er dann 2012 nach Winterthur gekommen ist. Und, wie gesagt, die Direktion vom Museum Oskar Reinhardt übernommen hat. Und ich meine, es ist ein Glücksfall, dass der Marc Fehlmann nach Winterthur gekommen ist. Weil er hat in kürzester Zeit es fertig gebracht, eigentlich das Museum, ich möchte sagen, aus einem gewissen, einem Dornröschenschlaf wach zu küssen und hat Ausstellungen gemacht, wie zu Max Liebermann oder Anton Graf, und hat die Besucherzahl von dem Museum beträchtlich steigern. Er hat in seiner Zeit in Winterthur aber auch umfangreiche Managementaufgaben wahrnehmen und sicher auch einiges lernen. Er hat die Provenienzen von der eigenen Sammlung überprüft, das ist ganz wichtig. Und es ist in seinen Händen gelegen und in den Händen gelegen von seinem Team, die Sammlung Briner, die Sammlung Kern, ins Museum Oskar Reinhardt zu integrieren. Ja, und der Marc Fehlmann ist auch sehr weltweit, kann man sagen, sehr gut vernetzt. Er ist unter anderem Fellow an der Royal Society of Arts in London. Und ich glaube, Winterthur hat von all dem können sehr stark profitieren. Ich denke, die Stärke von Marc Fehlmann ist auch, dass er ein Bewusstsein hat für gesellschaftliche Fragestellungen. Und er hat das Museum Oskar Reinhardt auch zu einem Ort gemacht, wo Diskussionen stattfindet, kontroverse Diskussionen, unter anderem zum Thema Raubkunst, Fluchtgut. Und er hat dazu zwei grosse Veranstaltungen gemacht, wo ich denke, man kann sagen, grosse Beachtung und grosse Anerkennung gefunden haben. Jetzt verlässt uns der Marc Fehlmann. Er wird Sammlungsdirektor in Berlin am Deutschen Historischen Museum. Das Deutsche Historische Museum versteht sich als ein Ort von lebendiger Vermittlung und Diskussion zur Geschichte. Der Marc Fehlmann tritt am 1. Januar 2016 bereits das neue Amt an. Doch bevor er geht und er wäre nicht der Museumsmacher Turbo Marc Fehlmann, wird er uns natürlich nicht verlassen, ohne quasi sozusagen nochmal ein letztes Feuerwerk zu starten. Am 11. Oktober startet die Ausstellung Hodler Anker Giacometti, Meisterwerke der Sammlung von Christoph Blocher. Doch bevor wir zu dem zu dieser Ausstellung kommen, möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückgreifen. Und es ist nicht lange her, 2012, das war vor 3,5 Jahren, da sind Sie in die Stadt gekommen. Warum sind Sie zum Museum Oskar Reinhardt gekommen?
Also ich habe ja das Haus schon kennt von meinem Studium. Mein Professor, den ich dissertiert habe, war Stefan Zelga, der früher noch mal Direktor war am Museum Oskar Reinhardt, in jungen Jahren, bevor er dann an die Uni Zürich gekommen ist. Und ich habe das Haus von dem her immer gern gehabt und gut kennt. Und wo die Stelle ausgeschrieben war, habe ich einfach gedacht, ich habe gewusst, es ist eine schwierige Situation, aber das ist eine Challenge, die ich gerne annehmen wollte, um zu zeigen, dass man mit dem Haus mehr machen kann, als das möglich war in den letzten 10 Jahren, bevor ich gekommen bin. Man muss fairerweise sagen, dass mein Vorgänger halt auch gesundheitsbedingt nicht mehr fähig war, um mit voller Kraft alles zu leisten, wie er das früher noch gemacht hat. Vielleicht immerhin einmal einen Umbau geschafft an dem Haus, mit dem Dachstock ausgebaut, hat eine Welttournee mit der Ausstellung, mit der Sammlung organisiert, wo er nach Los Angeles, New York, London, Berlin gegangen ist mit dem Werk aus der Stiftung und hat einen wissenschaftlichen Katalog hinterlassen, wo ich einfach meine, das ist auch beachtenswert und darf man nicht vergessen. Und er hat es auch nicht einfach gehabt, natürlich, wo dann Präsidentenwechsel in der Stiftung stattgefunden hat. Mit früher immer der Stadtpräsident gehabt, als Präsident von dieser Stiftung bis 2012. Und der Vorgänger von der jetzigen Präsidentin hat es heute nicht unbedingt auf der gleichen Bühne gehabt wie er und er nicht auf der gleichen Bühne wie der Präsident. Und das ist eine dankbar unglückliche Kombination für jeden, der in einem Museum arbeiten muss, wenn er mit seinem direkten Vorgesetzten nicht so harmonisiert. Und ich denke, das hat halt dazu beigetragen, dass es auch ein bisschen schwieriger geworden ist für das Museum Oskar Reinhardt.
Und wo Sie dann gekommen sind, hat sich doch einiges geändert, wie man gemerkt hat mit den Ausstellungen, die ich vorher erwähnt habe, zum Beispiel. Wie haben Sie das können machen?
Also Sie haben mal das Vertrauen von einem Stiftungsrat gebraucht und ich hatte eine coole Präsidentin, die gefunden hat, man tut das Haus. Man hatte nur noch wenig Geld, 2012. Und man tut das Haus entweder so positionieren mit Lärm machen und Visibilität schaffen, dass die Politiker das nicht mehr ignorieren können. Oder man tut es einfach still abserbeln und dann hat das Geld 2-3 Jahre länger gelenkt. Und sie war eine von denen, die klar kommuniziert hat, lieber mit wehenden Fahnen untergehen, als klein Bein gehen und einfach leislich teppeln. Und das hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, dass wir Ausstellungen organisieren und auch bewerben können, die in einem Ausmaß beworben wurden, was es vorher nicht gegeben hat. Also, wo wir Anton Graf gemacht haben, haben wir doch, und von dem reden wir heute noch zu Basel, am Hauptbahnhof zu Zürich alle Headtracks 2 Wochen lang plakatiert mit F12-Format. Und dann hat man wieder angefangen, auch zu Zürich, das Museum Oskar Reinhardt wohnen und denken, hey, da passiert etwas. Und wir haben jetzt das mit dem Liebermann dann nochmal gemacht. Wir werden es mit dem Herrn Blocher auch noch machen, sogar noch mit E-Board. Und das ist einfach in der heutigen Zeit, wo der Konkurrenzkampf so hart ist, also wo eine Fondation Baylor 3 Millionen Werbebudget hat. Und da können sie einfach mit 100'000 Franken nicht viel anrichten. Aber wenn sie Beachtung finden wollen, dann müssen sie investieren. Und wenn sie wollen, irgendwann einen Return haben, müssen sie auch zuerst investieren. Es kommt das Geld regnet nicht von selber. Und wenn sie aber attraktiv werden von Geldgebern, von Sponsoren, aber auch von der Politik, müssen sie Visibilität schaffen, damit die Politiker finden, es lohnt sich, das Haus zu unterstützen, in dem Haus an einen Anlass zu gehen, bei einer Vernissage Rede zu halten, weil sie sich dann auch selber davon einen Profit herausholen können. Mhm. Und Diese Politik hat der Stiftungsrat von Anfang an eigentlich unterstützt. Und ich weiß nicht, ob sie gewusst haben, was sie wirklich einkaufen. Also ich glaube, Nicole Kuhlmann hat das, unsere Kulturchefin in dieser Stadt, die hat das schon können abschätzen. Aber ob das die anderen gewusst haben, der Dr. Jürg Spiller oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben es ja dann ziemlich bald gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen rassiger losgeht, als das vorher der Fall war.
Jetzt haben Sie in dieser Zeit, in der Sie hier gewirkt haben, rechte Geldmittel können beschaffen. Sie haben geweibelt überall, also nicht nur zu Winterthur, ich glaube vor allem auch ausserdrauf von Winterthur, und haben 1,6 oder noch mehr Millionen Franken können akquirieren, um dann können so Ausstellungen zu machen.
Also wir haben auch vom Lotteriefonds 500.000 gekriegt, um die Grafiksammlung zu sanieren. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Bereich in der Sammlung, der ziemlich vernachlässigt worden ist, aus der Geschichte heraus, weil Druckgrafik und Handzeichnung, das sind immer die armen Verwandten von den farbigen Bildern. Und da habe ich einfach gesehen, das ist so ein Fall, wo man eigentlich ziemlich schnell ausgreifen muss, weil es um Erhaltung vom Sammlungsbestand geht. Aber das andere ist richtig, man hat müssen Gelder generieren, damit man überhaupt können so Ausstellungen produzieren kann. Und das sage ich auch sehr gerne, und ich sage es auch besonders gerne in Winterthur. 2/3 der Drittmittel, die wir bis letztes Jahr generiert haben, sind von außerhalb von Winterthur gekommen und 1/3 von Winterthur. Aber wir haben 3/4 von diesen Drittmitteln in Winterthur ausgegeben. Und das ist immer so ein Argument, das ich der Politik unter die Nase reiben will, dass das nicht vergessen, ein Museum ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und jetzt bei Herrn Blocher sieht es noch ein bisschen anders aus. Das ist eine Ausstellung im so um einen Kostenpunkt von etwa 500.000. Und dort haben wir 55'000 Franken von Winterthur Quellen können generieren, auch vom Freundesverein. Aber der Rest kommt vom Zürichberg und von Zürich. Und Winterthur muss einfach, oder die Stadtpolitiker sollten einsehen, dass das Haus eine nationale Bedeutung hat und einfach eine Winterthurer Geschichte ist. Und dass man darum auch das Haus muss international und national mit entsprechenden Persönlichkeiten bestücken, dass man das Geld von auswärts besser reinholen kann. Mhm. Und bis jetzt war das immer so eine Lokalmatadorenübung, wo die Leute drin sind, weil sie irgendjemand mit jemandem verheiratet sind oder jemanden kennen oder irgendwie sonst einen Grund. Aber ich habe denke immer dafür plädiert, dass man auch in den Vorständen vom Kunstverein oder vom Stiftungsrat mehr tut, die Leute von auswärts holen, weil sie haben hier Sammlungen von nationaler Bedeutung. Und wenn wir dann mal fusionieren, haben sie die drittwichtigste öffentliche Sammlung in der Schweiz von Kunst, bildender Kunst. Und ich denke, da wäre gut, wenn man halt auch Wirtschaftsführer würde von Zürich oder Basel oder Bern oder Schaffhausen oder was weiß ich geholt, um das aus dem Lokalen rauszubringen, weil das auch dazu beitragen, dass dann Geldquellen von auswärts können leichter angezapft werden.
Jetzt sind wir schon fast bei der Museumszukunft. Das interessiert natürlich uns alle. Sie haben vorher von Fusion geredet. Das ist für gewisse Leute eine Hoffnung, wenn man fusioniert. Für andere ein Reizwort. wir kommen sicher dann wieder zurück, auch zum Christoph Blocher.
Der fusioniert ja nicht. Er ist unabhängig.
Er fusioniert, ja, man weiss, bei ihm weiss man nie, aber fusionieren ja die zwei Bürger, nein, lassen wir Politik weg. Kommen wir zur Museumsstadt und zur Zukunft. Also, eben, ich möchte Sie einfach auch heute Abend fragen, weil Sie sind jetzt 3,5 Jahre da gewesen und haben den Museumsbetrieb und haben auch die Sammlungen und so weiter kennengelernt und auch die Unterschiede. Und ja, wie Sie das auch sehen, wie soll weitergehen mit der Museumsstadt Winterthur. Und wir haben ja da wir haben mehrere natürlich grosse, bedeutende Sammlungen, aber reden wir mal vor allem von diesen drei, die in dem Kontext von dem Museumskonzept immer wieder treten von ist, nämlich zum einen natürlich das Oskar-Reinhardt-Museum und dann das Kunstmuseum und dann natürlich auch die Villa Flora. Und jetzt will man die unter ein Dach bringen und das ist so die Idee, aber dann muss man auch fragen, ja, bringt es das überhaupt? Oder ist da so Ihre Haltung?
Also ich war immer ein Befürworter vom Zusammenlegen, wenn man nicht genug Mittel hat, um 3 Einzelübungen bespielen. Ich sage immer, wenn man das Benzin für das zweite Auto nicht zahlen kann, dann kauft man sich sicher nicht noch ein drittes Auto. Und ich habe mich ganz klar beworben, selbst mal beim Ernst Wohlwend, dass ich dazu beitragen werde, dass eine Zusammenlegung vom Betrieb vom Museum Oskar Reinhold mit dem Kunstverein möglichst schnell und unkompliziert möglich wird. Und ich glaube, der Dieter Schwarz und ich haben das sehr gut können in den letzten 3 Jahren zeigen, oder 3,5 Jahre, dass man das kann bewerkstelligen. Dieter Schwarz hat von Anfang an mich unterstützt bei Leihgaben und auch sonst beratend. Und das hat schon auch damit zu tun, vielleicht, dass halt einfach Chemie gestimmt hat. Und er hat gewusst, ich mache meinen Teil vor 1918 und er macht seinen Teil ab 1900. Und man kommt sich nicht ins Gegen, aber es hat auch damit zu tun, dass man weiss, was der eine kann, was der andere kann. Und das haben wir beide gut respektiert. Und ich würde sagen, das war toll, dass man so einen Partner hat in einem starken Haus, der ja finanziell viel gesünder dasteht als wir. Und jetzt die Zusammenlegung, die angestrebt wird und wo ich zuversichtlich bin, dass die sehr schnell wird kommen. Vielleicht ist jetzt auch mein Abgang gerade noch ein Beschleuniger, damit man halt noch schneller zu einer Lösung kommt. Das wird helfen, dass man kann gewisse Betriebskosten einfach einsparen, wenn man sonst doppelt fährt. Also sei das bei einfachen Sachen wie Restaurierung oder Bewerbung oder bei der Buchhaltung. Weil wenn sie nur noch eine Person darstellen für gewisse Aufgaben, dann können sie viel effizienter arbeiten. Also das kennt man aus der Wirtschaft. Und das ist sicher nötig, dass man zusammenlegen und zusammen stärker ist, als wenn jeder einzeln von sich schaut. Das ist mal die eine Hoffnung, die man hat. Und ich glaube auch, dass die beiden Häuser, wenn man Kunstverein und das Kunstmuseum mit dem Museum Oskar Reinhold zusammenlegen, dass die ein extremes Potenzial entwickeln können, sei es im Leihverkehr, im Werbevolumen, dass man halt ein ganz anders kann verhandeln mit einer APG, wenn es darum geht, Plakatierungen zu buchen oder Inserat, dass man einfach sagt, wir bringen euch so und so viel Werbefläche, aber die Firmen müssen so und so viel Prozent ab, als wenn jeder einzeln probiert, irgendetwas auszuhandeln. Das sind mal die Vorteile, die sicher bringen. Und ich bin dort zuversichtlich und jetzt kommt es einfach noch darauf an, was man vor den Kopf anstellt, was für eine tolle Frau oder für einen Supermann, der dann soll all das anbringen in dieser Stadt mit der drittwichtigsten Kunstsammlung der Schweiz, mit aber 2 Millionen weniger als Kunstmuseum Bern, das dann weit hinten wird runterrutschen. Mhm. Man darf nicht vergessen, das Kunstmuseum Bern hat 6,4 Millionen pro Jahr für eine Liegenschaft. Da soll man jetzt mit 4,3, 4,4 Millionen 2 Liegenschaften bespielen. Man darf nicht vergessen, dass man im Prinzip einen Nachholbedarf hat beim Personal, weil die Häuser sind immer an der untersten Limite gefahren worden. Und dort hat man vielleicht ein bisschen die Chance verpasst in den letzten 2 Jahren in der Verhandlung mit Stadt und Kanton, dass man ein Maximum fordert. Also man hat immer eher lieb eingefordert, oder nur das gefordert, was man gerade so als möglich angeschaut hat, politisch. Und ich bin dort natürlich eher ein kompromissloser Hardliner. Ich sage lieber oben rein und dann kriegt man sowieso nur die Hälfte von dem, was man verlangt. Aber das ist in Winterthur natürlich vielleicht auch nicht möglich, weil da alle miteinander im Kindergarten sind, oder im Gymi, oder in der Rekrutenschule, oder sie sind miteinander, das war mal der eine der Schulschatz vom anderen, oder was weiß ich. Und das macht es schwierig in dieser Stadt. Weil da können sie gar nicht so hart verhandeln, wie wenn sie in einem grösseren Kuchen sind, wo es verschiedene Parteien gibt. Sind ja alle irgendwie miteinander verschwägert da.
Aber ich meine, jetzt, auch wenn man miteinander verschwägert ist, oder so, ich meine, es ist ja doch eine Tatsache, dass man kann jetzt sagen, wenn man nicht im letzten Moment noch doch ein bisschen Geld bekommen hat vom Kanton unter anderem, dass die Stadt nicht noch quasi trotz angespannter, man hört Finanzlage, wäre eigentlich das Museum Oskar Reinhold am Abgrund. Und ja, also ich meine auch jetzt mit dem Budget, wenn man, wie sie es jetzt genannt hat, kann man denn da überhaupt so ein Museum oder so ein Doppelmuseum führen in Zukunft?
Ja, sicher. Also ich meine, wenn einer clever ist und weiss, ja, natürlich muss Leute dazu motivieren, dass sie das machen, was er gerne hat, dann ist das möglich. Und so Persönlichkeiten gibt es, das ist kein Problem. Aber wenn Sie sagen, das Museum, die Stadt hätte sich nicht können leisten, das älteste Sammlermuseum der Schweiz untergehen. Wobei, es hat natürlich so Situationen gegeben, wo wir alle furchtbar Angst hatten. Und auch wenn man dann vom Stadtpräsidenten, vom jetzigen, immer so die Zuversichtsfloskel kriegt, es kommt schon gut, und dann schaut er ihm so tief in die Augen. Ich glaube ja dem Mann auch, und er hat manchmal geholfen, Katastrophen zu verhindern, auch bei uns, weil er im richtigen Moment das richtige Wort ergriffen hat und das Richtige gesagt hat. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Grosszügigkeit wäre toll gewesen. Und das ist so vielleicht auch eine gewisse Freudlosigkeit oder man nimmt es selbstverständlich, was man an sich in dem Winter tun hat. Vielleicht auch, weil man nicht einschätzen oder vergleichen mit dem, was es eigentlich sonst an anderen Orten gibt. Meine, Winterthur hat Weltkunst, mit dem Römerholz hat es Weltkunst auf dem Niveau von der Frick Collection, von Metropolitan, von der National Gallery London. Natürlich sehr in kleinem Ausmaß, aber es sind Top-Bilder. Und es ist halt in Gottes Namen der Oskar Reiner gewesen, der diese Stadt auf die internationale Landkarte gesetzt hat. Und das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das hätte sich dann, also Stadt Winterthur hätte einfach extrem alt ausgesehen, wenn sie denn das irgendwie in Sand gesetzt hätten. Und so seit dem Frühling bin ich doch auch zuversichtlicher geworden, dass denn das nicht wird passieren. Aber letztes Jahr war es noch nicht so sicher gewesen. Und sagen wir, vor dem Liebermann war es ganz sicher noch nicht sicher gewesen, dass man es aus dem Oskar rein hat. Wird noch länger so darben. Und jetzt ist aber das ja alles zum Guten gekommen. Hat aber dürfen mehr sein. Ich meine, 200.000 Franken vom Stadtrat ist relativ bescheiden.
Ich wollte es gerade sagen, ich meine, andere Städte, zum Beispiel Zürich, rüsten massiv auf. Man leistet sich für einen höheren zweistelligen Millionenbetrag einen Museumserweiterungsbau in Zürich. Andere Städte machen das auch. Es ist auch ein ganz anderes Bedürfnis, das man heute hat in den Museen. Also es ist nicht mehr einfach, man betrachtet Bilder, sondern man muss ein Event gestalten, man muss die Leute in eine Welt entführen können. Und am Schluss muss man irgendwie happy werden im Museumsshop. Das braucht auch Platz. Also das muss man richtig massiv, also mit 4,5 Millionen ist man da eigentlich nie nicht. Also das,
es ist relativ bescheiden von dem Anspruch, den die Politik hat. Die Konstruktion dann wird stellen und wo auch der Vorstand vom Kunstverein oder der Stiftungsrat vom Museum Oskar Reinhardt im Prinzip an so ein Haus stellt, weil eben wie gesagt, Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Institutionen fehlt vielleicht, dass man zu wenig wahrnimmt, wie viel Geld wird eigentlich verschluckt durch Fixkosten, die sie einfach haben, sei es personell und Unterhalt von einem Haus oder der Unterhalt von einer Sammlung. Das kostet einfach mal Geld, das sie nicht sehen. Spannend wird es dann erst bei der Ausstellung und bei der Werbung. Dann haben sie einen Publikumseffekt. Dann kann der Benutzer, der Konsument, nimmt dann wahr, was in einem Haus passiert und kriegt je nachdem eine Erlebniswelt. Toll, das wird beim Baylor. Alle sagen mir immer, also ich habe so Stadträte und Gemeinderäte, die sagen, jetzt bin ich beim Baylor gewesen, gehe da anschauen. Ist schon toll. Aber dass sie... vielleicht würden wir mal ins Römerholz schauen, dass man dort die gleichen Bilder von der gleichen Qualität oder zum Teil besserer Qualität kann sehen kann. Das muss man den Leuten auch immer wieder sie dazu schubsen, dass es sich eben lohnt, dort anzuschauen.
Was muss denn passieren, dass, wenn das schon die Winterthur nicht verstehen, dass das der Rest der Welt versteht?
Der Rest der Welt versteht es ja. Wir haben ja nur 10% Winterthur Besucher. Der Rest kommt von außerhalb. Wir haben 19% aus dem Kanton Zürich. Wir haben im Ganzen 30% aus der Schweiz. Wir haben 30% aus Deutschland. Es sind einfach die Wintertouren, die das als selbstverständlich nehmen, weil sie natürlich schon in der Kante haben müssen gehen, im Kindergarten mit den Kinderspaziergängen und dann haben sie mit der Primar nochmal müssen. Oder wenn sie Pech hatten, haben sie bei der Lehrabschlussprüfung müssen gehen und dann haben sie vielleicht das Museum satt. Aber ich glaube, früher war es statischer gewesen. Heute sind ja, also ist sicher das Museum Oskar Reinhardt lebiger, als es früher war. Und wir liefern viel mehr Wechsel, liefern, dadurch, dass wir mehr Wechselausstellungen machen, die anspruchsvoller sind, als das früher noch der Fall war. Weil ich einen Stiftungsrat habe, der die entsprechenden wie soll ich sagen, Ideen unterstützt und sagt, das soll ich machen. Also, man hätte ja können auch nur Bremsklötze haben, die dann sagen, nein, das ist zu gefährlich, aber die haben alle gefunden. Nein, ist eigentlich gut so. Weil doch erkannt hat, dass man mehr Visibilität muss haben muss, um bei der Politik in Zürich unten an der Limmat das Gehör zu verschaffen, dass man das Haus auch muss unterstützen muss und dass das Haus auch Subventionen vom Kanton soll kriegen soll, weil es eben ein Haus von nationaler Bedeutung ist und einfach nur eine regionale Übung.
Jetzt haben wir eigentlich eine spannende Geschichte mit das dritte Haus, von dem wir jetzt eigentlich noch gar nicht geredet haben. Da gibt es ja im Moment eine Ausstellung in verschiedenen Städten in Europa. Ich rede von der Villa Flora. Jetzt haben Sie die Villa Flora, sind Sie da gerade ein bisschen unterbrochen worden.
Das hat seinen Grund.
Das hat seinen Grund, genau. Das vielleicht, okay, ich will jetzt auf den Grund jetzt, zu sprechen. Nein, die Villa Flora ist der dritte im Bund. Da wären wir ja bereit, Geld zu sprechen. Also mehr damit, also vor allem der Lotteriefonds und der Kanton Zürich zu einer Erweiterung. Aber wäre es nicht besser, man würde das vielleicht irgendwie alles konzentrieren, statt da 3-Standbein-Strategie zu fahren?
Also ich habe mal die Vorlesungsreihe gemacht über Sammlermuseen. Und ich habe dort verschiedene Beispiele durch internationale Referenten vorspielen und exerzieren in Winterthur. Die selbst mal waren, mögen sich daran erinnern, was der Vorteil ist von einem Sammlermuseum und was die Gefahren sind von einem Sammlermuseum. Und wir haben ja dort den Dr. Lukas Gluck, der die Stiftung Emil Georg Bührle, der ja dann verkündet hat, dass die Stiftung Emil Georg Bührle ja doch 190 meist vom Niveau, ich weiß jetzt nicht, warum das so rutscht, aber einfach, wo doch Weltklasse-Kunst hat vom Niveau vom Römerholz, dass dort der Stiftungsrat entschieden hat, dass kleine Gewächs, wo wunderbar ist an der Zolliker Straße, wo so private Räume sind, da man hat das Gefühl, der Emil G. kommt gerade um die Türen raus und sagt Grüezi oder wenigstens seine Tochter, weil die Blumen sind ja frisch gewesen, die man dort aufgestellt hat und so. Diese Stiftung hat sich entschieden, ins Kunsthaus Zürich zu gehen. Nicht nur, weil das wahrscheinlich der geheime Wunsch von Emil Georg Bührle war, sondern auch, weil man einfach realisiert hat, dass die Betriebskosten von einem so einem Haus für die Revenues, für den Return, den sie haben, einfach der Aufwand ist zu gross. Und man hat ja auch noch andere so Sammlermuseen in der Schweiz, man hat zum Beispiel die Langmatt in Baden, wo buchstäblicherweise ein Rohrkrepierer ist und das Problem von Politik, weil sie nicht wissen, wie sie das Haus lebendig halten wollen. Man hat es mit Gegenwartskunst probiert, man hat Pippi Lotti Ristl gekommen, man hat alles Mögliche angestellt und Purzelbäume gemacht und trotzdem kommen nicht mehr Leute dort rein, weil die statische Sammlung ist immer gleich. Und wir haben dann ein Beispiel gebracht von der Schack-Galerie in München. Die Schack-Galerie war in den 1870er, 80er Jahren ein riesen Wurf von München. Und haben alle ganz toll gefunden. Mit Kunst, die selbst mal Gegenwartskunst war, und die grossen Stars wie Anselm Feuerbach und Arnold Böcklin und so weiter. Alles Künstler, die auch in der neuen Pinakothek in München ausgestellt sind. Ja, das Haus kostet der neuen Pinakothek 250.000, 300.000 Euro pro Jahr, für das 9.000 Besucher dort angehen. Und München ist eine Weltstadt. Und die Bilder würden von irgendwie 250.000, 300.000 Besucher pro Jahr gesehen werden, wenn die Bilder integriert werden in der neuen Pinakothek. Und ich habe einfach probiert, an diesen Beispielen zu zeigen, was es für Optionen gibt. Und man kann dann schon sagen, Nischenkultur ist ganz toll. Und ein Bijou ist absolut der letzte Schrei und das braucht genau die Stadt Winterthur. So ein Bijou. Aber man darf ja nicht vergessen, was für eine Kunst wird in diesem Bijou ausgestellt. Und es ist eine Kunst, die unsere Grosseltern und Eltern ganz toll gefunden haben, die meine Generation eigentlich schon fast zu den Altmeistern zählt und wo ihre Kinder und unsere Enkel werden dann fast nicht mehr verstehen. Also von dieser Kunst wird dann noch der Monet und der Van Gogh übrig bleiben, vielleicht auch noch der Cézanne, aber Monet hat es ja nicht mehr in der Sammlung. Bei der Van Gogh hat man auch radikal reduziert, bei den Cézanne auch. Also was will man denn eigentlich noch zeigen, wenn man ein tolles Sammlermuseum in dieser Stadt bereits hat, und zwar das am Römerholz. Und es ist ein Haus von internationaler Ausstrahlung, das weltweit wahrgenommen wird. Und da habe ich einfach probiert, so Entscheidungsgrundlagen zu liefern.
Finde ich jetzt aber interessant, Sie sagen, es gibt keine Cézanne mehr, keine Monets und vielleicht nur noch...
Doch, es gibt schon noch einen Cézanne.
Ein Cézanne. Und es gibt noch einen Van Gogh?
Nein, noch drei.
Noch drei,
okay. Von 13.
Von 13,
ja, eben. Also, es gibt also die Liste, die in dieser Stadt kursiert, per Internet umeinander geschickt wird. Ich weiß nicht, ob Sie die auch schon gesehen haben. Aber dort weiss man, wie der Bestand sich reduziert hat. Und bei Oskar Reinhardt haben Sie einfach so den Vorteil, dass die Sammlung nicht reduziert worden ist.
Weil wenn es ja so wäre, dass die... all die Monets und Cézannes und Van Goghs noch da wären, dann würde man wahrscheinlich auch einen Anbau machen am Oskar Reinhardt Museum am Stadtgarten für 90 Millionen, wie in Zürich. Aber das ist offensichtlich nicht mehr der Fall.
Also die Sammlung ist nie so gross wie die von Emil Georg Bührle und auch nie so gross wie die von Oskar Reinhardt. Muss man doch fairerweise sagen. Aber was es eben toll ist an dieser Sammlung, ist die Geschichte dahinter. Sie haben Teddy Hahnlose, der selber Künstlerin war, der mit ihrem Mann zusammen, der Augenarzt war, der Winterthur beigebracht hat, was moderne Kunst ist. Also die beiden haben vehement dazu beigetragen, dass in Winterthur Künstler wahrgenommen worden sind, wie ein Valadon, wie ein Bonnard, wo man sonst in Winterthur Mühe gehabt hätte damit.
Jetzt haben Sie vorhin von einer Liste geredet, die würde mich noch interessieren. Ich habe noch nie von dieser gehört. Und ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, bin ich der Einzige in dieser Stadt, aber ich meinte, dass doch viele Leute das Gefühl haben, dass das eine unglaublich wertvolle Sammlung ist.
Das ist eine unglaublich wertvolle Sammlung.
Ah. Auch ohne Monets, Cézanne und Van Gogh.
Nein, ich meine, es ist immer noch eine unheimlich wertvolle Sammlung. Ja. Gebe ich bei Christie's New York eine super Single Collector Sale. Aber was ich will sagen, es ist nicht mehr das, was noch 1940 oder 1950 war. Und wenn Sie jetzt die Ausstellung in Hamburg erwähnen voran, oder was jetzt als Marmotton gegangen ist, dann tut man auch dort mit Werk bestücken, die eben eigentlich nicht mehr in die Flora werden, definitiv kommen. Mhm. Weil man eben durch Erbgänge und in früheren Schenkungen im Kunstmuseum Winterthur geschenkt hat, im Kunstmuseum Bern geschenkt hat, oder weil gewisse Sachen einfach nicht mehr vorhanden sind. Und das ist ja das, was Dieter Schwarz und ich immer haben wollen, auch im Stadtpräsident kommunizieren, dass es andere Lösungen gäbe. Weil nämlich die Lösung, die Arthur und Hedy Hahnloser für den Kunstverein selber immer praktiziert haben, um den Kunstverein zu stärken, haben sie Bilder im Kunstmuseum geschenkt. Mhm. Und da hat natürlich der Oskar Reinhardt ein schlechtes Beispiel abgegeben, weil er war der, der seine eigene Übung abgezogen hat mit dem Stadtgarten, wo er halt im 51 sein eigenes Sammlermuseum bekommen hat und hat er gerade noch im Röhmholz noch so oben drauf gegeben und gefunden, jetzt habe ich gerade zwei Sammlermuseen. Also dort hat er sich schon Monument gebaut. Und er ist auch in dem Sinn der Erfinder vom Sammlermuseum in der Schweiz. Oder? Meine, alle anderen sind ihm gefolgt.
Der Unterschied ist einfach, dass die Reinhardt-Sammlung ist zusammengeblieben ist. Und bei der Flora haben sich eigentlich die nächsten Generationen, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen können bedienen.
Nein, ich meine, jeder darf mit seinen Sachen machen, was er will. Der eine hat erbt vielleicht eine Porzellansammlung, wo er keine Freude daran hat. Und dann finde ich, ist das völlig sein Recht, dass er das tut, auf eine Aktion bringen. Und der andere hat lieber Schwarz-Weiß-Fotografien aus den 30er, 40er Jahren. Und wenn er dann irgendwie alten Holländer erbt, dann verstand ich, wenn er den will lieber verkaufen, wenn der Holländer nicht gefällt. Das ist, ich sage nicht, also Privatbesitz, unser Recht, unser Privileg vom Privatsammler, finde ich, ist immer noch das, dass er darüber verfügen darf, was er damit macht. Ich sage nur, sobald dann die Öffentlichkeit soll für so etwas zahlen, wo ja dann eigentlich doch Folgekosten hat, und zwar nicht nur heute und morgen, sondern für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, dann meine ich, muss man doch ehrlich kommunizieren, was ist eigentlich die Substanz, was ist der Inhalt, was kriegt man dafür? Und das ist mir völlig klar, das sind Sachen, die man nie gerne gehört hat, aber ich finde, wenn man es nicht hier kann sagen kann und man nie im Landbot darüber geschrieben hat, wo will man denn noch überhaupt eine Diskussion über die Museumslandschaft Winterthur führen?
Ja, zum Beispiel hier heute Abend. Ich meine, das...
Darum haben sie mich auch eingeladen.
Also, wir haben jetzt, also, wenn ich das darf, so, vielleicht so stehen lassen, man könnte eigentlich, sie sagen ganz klar, das Zusammenlegen von diesen Museen, das ist eine gute Sache. Und es würde durchaus Sinn machen, die Sammlung aus der Hahnloser-Jäcki Sammlung eben quasi da zu integrieren in ein grösseres Ganzes rein. Jetzt könnte man natürlich noch anfangen, dass man vielleicht einfach mal grundsätzlich könnte sagen, wir müssten mal einen Ist-Zustand feststellen, bevor man irgendwie darüber überlegt, wie es weitergeht. Und da gefällt mir zum Beispiel auch noch Herr Stefanini, also von dem ist eigentlich noch nie Träger, der soll scheinbar auch noch ein paar gute Bilder haben. Und dann könnte man auch noch sagen, es gibt auch ein Fotomuseum. Also wenn man das jetzt eigentlich alles miteinander, das ist ein bisschen da und ein bisschen dort und so, müsste man eigentlich sagen, ja, wir machen es wie in Lugano, wir stellen uns einfach ein neues Kulturzentrum an.
Weiss ich jetzt nicht, ob das für Winterthur der richtige Platz wäre, weil sie in Winterthur doch eine Marke haben. Und die Marke heisst Oskar Reinhardt. Und dann haben sie eine zweite Marke, die heisst Fotomuseum. Und jetzt würde ich das nicht alles zusammenmischen und sagen, wir machen ein tolles Metropolitan im Taschenformat. Sondern würde ich doch behaupten, dass das spezifisch für eine Schweizer Sammlerkultur ist und für eine Schweizer Museumslandschaft, dass sie so etwas haben wie die Kleinteiligkeit. Und ich plädiere jetzt nicht dafür, dass man den Oskar Reinhardt integral erhalten, weil ich jetzt von der Stiftung Oskar Reinhardt angestellt bin, sondern als Museumsmensch, der in der Welt verschiedene Museen gesehen hat, auch kann sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und was brauchen sie für das Umfeld, dass auch ein Sammlermuseum überhaupt gedreht werden kann. Und dass jetzt die Stiftung bei unserem Fall sich bereit erklärt hat, mit dem Kunstverein zusammenzugehen und der Kunstverein sich bereit erklärt hat, uns aufzunehmen für den Betrieb, ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, weil durch das kann man viele Probleme lösen, nicht nur finanziell, sondern man kann auch zukunftsträchtiger operieren, sei es im Leihverkehr, dass sie halt dann ihre Anton Graf oder ihre Caspar David Friedrich einsetzen, damit sie dann dafür die und die Gerhard Richter oder Mario Merz oder was das auch immer dann muss sein, können als Gegenlege abkriegen. Ich meine, heute sind wir ja alle in dem Markt, wo wir dealen müssen. Und so Sammlungen sind Assets. Also das ist wie ein Aktienwert. Und der Aktienwert vom Kunstverein Winterthur wird radikal gesteigert, wenn er so eine Sammlung wie die Stiftung Oskar Reinhardt darf übernehmen darf, in der gleichen Form, wie man das mit der Rupf-Stiftung im Kunstmuseum Bern gemacht hat. Oder viele Bilder von der Rupf-Stiftung gehen auch im Namen vom Kunstmuseum Bern auf Reisen als Leihgaben und ermöglichen dort im Direktor können die für Gegenleihgaben aus New York oder London oder Paris zu bekommen, die er sonst nicht würde bekommen. Das wird auch im Nachfolger von Dieter Schwarz möglich werden, wenn er eben kann auch indirekt über die Stiftung verfügen, wobei natürlich immer noch der Stiftungsort wird über die Leihgaben entscheiden. Aber es hilft doch einfach. Und ich meine, das sind eben in dieser globalen Welt, müssen wir eben grossräumiger denken und nicht 60 Meter Rasen als harte Grenze sehen, wo man nicht überschreiten darf.
Also vielleicht müssen wir das so machen, dass es hat ja bereits zwei Autoren von Konzept gegeben. Der erste hat Streif geheissen, der zweite Hobby und der dritte heisst vielleicht Mark Filmer.
Nein, also ich habe Winterthur genossen und habe ganz tolle Zeit gehabt, aber ich glaube, das müsste jetzt nicht noch sein.
Okay. Also Sie haben gesagt, Winterthur hat ganz klar einen Morgen oder einen Dachmorgen, Oskar Reinhardt. Oder vielleicht der Reinhardt. Jetzt komme ich gerne mal.
Also es hat nicht nur das Fotomuseum.
Ja.
Darf man nicht vergessen bei dieser Diskussion, weil das ist auch ein internationales Label. Mhm. Weil die auch mit internationalen Playern zusammenspielen und das Kunstmuseum auch. Aber das Kunstmuseum, glaube ich, wird einfach nochmal verstärkt, wenn es darf, auch nicht über Bestände, die im Oskar Reinhardt sind, die einbeziehen und damit dealen, wenn es um die Leihverträge und Leihverhandlungen geht.
Mm. Ja, also es ist, alles ist heute zu einer Tradeware geworden, auch Bilder und Skulpturen. Aber kommen wir nochmal zu der, ich sage jetzt mal ein bisschen Dachmarke Oskar Reinhardt. Da gibt es ja noch das Thema Fluchtgut, Raubkunst. Ja. Das ist etwas, wo unter Ihrer Leitung haben Sie das angesprochen, das Thema, und einen als eigentlich einer von den Ersten und dazu eine grosse Veranstaltung gemacht in Winterthur. Ich denke, das ist ganz ein wichtiges Thema und es ist gut, dass Sie das aufgenommen haben, aber es ist natürlich auch irgendwie beschleicht auch natürlich, ja, was hat das mit unserer Stadt zu tun oder natürlich auch mit dem Oskar Reinhardt. Und mit dieser Sammlung, also wenn wir jetzt einfach in Zukunft damit rechnen, dass wir jetzt da nicht enden wollen, die Diskussion führen über Raubgut und Raubkunst und Fluchtgut. Und
also vielleicht zuerst eine kurze Definition, damit allen einfacher ist zum Verstehen. Unter Raubkunst versteht man die Kulturgüter, die während dem NS-Regime zwischen 33 und 45 im NS-Machtbereich, das heisst auch in der besetzten Zone von Frankreich und Holland und Österreich, meistens jüdische Besitzer, aber es hat auch andere Besitzer gegeben, wo man enteignet hat, oder man hat es nicht geraubt, man hat unter Waffenzwang hat man es einfach abgepresst, oder man hat es auf Deutsch gesagt einfach gestohlen, sie hat es totgeschlagen, und es ist ein richtiger krimineller Akt, nämlich ein Morden-Totschlag mit Raub nachher. Und Fluchtgut ist Material, wo Flüchtlinge ins Exil mitgenommen haben, sei es in die Schweiz, sei es in die USA, nach England, und dort dann haben können verkaufen in dieser fraglichen Zeit, aber eben außerhalb vom NS-Machtbereich und auch nach dem Ende der NS-Diktatur. Weil die Leute haben dann aufgrund, dass sie flüchten mussten, dann amigs nur noch die Assets gehabt, neben dem Schmuck und Bargeld, die sie können verflüssigen konnten, um eine neue Existenz aufzubauen. Sie haben verschiedene Fabriken verloren oder Immobilien. Daheim in Deutschland mussten sie dann nach Amerika müssen, oder nach England, haben dort eine neue Existenz müssen aufbauen. Und haben halt nur ihren Pissarro gehabt, oder ihren Hodler, oder ihren Liebermann, oder was es auch ist. Und das haben sie dann können versilbern. Aber in einer freien Zone, wo die Menschenrechte garantiert sind, wo sie können über den Erlös frei verfügen und wo sie mit dem Geld etwas können machen.
Aber das ist jetzt Ihre Interpretation.
Nein, das ist nicht meine Interpretation.
Es gibt
das ist
ja zum Beispiel Länder, aber es gibt ja Länder, die kennen den Unterschied zwischen eben, was Sie vorher beschrieben haben.
Nicht. Deutschland und Österreich.
Genau, jawohl. Also das ist einfach alles ist geraubt worden und es haben ein paar davon profitiert. Und es könnte ja sein, oh Gott, quasi der Oskar Reinhardt gehört auch zu denen, die da profitiert haben. Und da ist doch irgendwo eine Angst rum. Und,
also man muss einfach auch sehen, die Schweiz gehört nicht zu den Täternationen, wie das die Deutschen gewesen sind. Und die Bundesrepublik Deutschland hat halt in Gottes Namen die Rechtsnachfolge vom NS-Unrechtsregime antreten, wenigstens moralisch. Und auch so Bundesrepublik Österreich vor dem Regime. Und in dem Sinn, und das hat, ist auch an dieser Tagung bestätigt worden, das sagen uns internationale Rechtsgelehrte, hat es eine andere moralische Verpflichtung für die beiden Länder als für die Schweiz oder England oder die USA im Fall von Fluchtgut, weil sie haben einen Verlust erlitten, durch das sie haben müssen verkaufen und sie haben dann können den Gewinn einheimsen, indem sie das Werk erst 2008 verkaufen oder ihre Erbe das erst 2008 verkaufen. Also sie haben einen Verlust gehabt, beziehungsweise einen Gewinn, den sie dann können realisieren, weil sie schon müssen im 36 verkaufen aufgrund von der Flucht. Und ich finde, das darf man nicht vergessen. Es gibt nicht nur den bösen Schweizer in den 30er Jahren und bis 45 Kriegsbündler war. Es gibt auch den guten Schweizer, wo denen Leuten geholfen hat. Es sind zugegebenerweise vielleicht sehr wenig, aber es hat es die auch gegeben. Und die Flüchtlinge sind auch froh gewesen, wenn sie können in der Schweiz so Material verkaufen. Und bei der Kunst ist es ja meistens einfach so, dass dort haben sie noch Identifizierungsmöglichkeiten bei der Perlenkette, beim Diamantring, wo auch verkauft worden ist in den 30er und 40er Jahren, haben sie das nicht mehr. Aber bei einem Bild haben sie das noch. Und da wird auch emotional und von den Medien ganz anders geschaffen. Und die Deutschen haben die grosszügige Interpretation, die aber nicht nach Washingtoner Richtlinien, nicht der Washingtoner Richtlinie entspricht. Und die Washingtoner Richtlinien sind 1998 nicht juristisch bindende Richtlinien, sondern moralisch bindende Richtlinien, die 49 Staaten unterschrieben haben 1998, die in Washington zusammengesessen sind und gesagt, jawohl, wir wollen Bilder, wo man im, wenn die NS-Herrschaft unter Zwang erpresst hat oder gestohlen hat oder wo man eben auch irgendwie verlustig gegangen sind, der ursprünglichen Eigentümer, die wollen wir restituieren, wenn wir wissen, wer der ursprüngliche Eigentümer war oder wer die Rechtsnachfolger von diesen Eigentümern sind. Und nur die Deutschen und Österreicher tun das weiterfassen als die anderen Nationen. Mhm. Und das hat schon damit zu tun, dass dort ein anderer moralischer Anspruch ist. Nicht wegen Oskar Reinhardt. Oskar Reinhardt war wirklich immer ein Musterbeispiel von einem Sammler in dieser fraglichen Zeit 1945. Er hat im 39 bei Kriegsanfang nämlich sogar aufhören sammeln aus oder kaufen von internationalen Quellen. Er hat nur aus der Schweiz dann gekauft und hat dann auch noch Schweizer Künstler gekauft zwischen September 39 und Ende 45, also oder Sommer 45. Und da gibt es ein riesen Archiv im Römerholz, wo alles schön dokumentiert ist und wo man auch weiss, wenn ein Bild eben Raubkunst gewesen wäre, also unrechtmäßig von den ursprünglichen Eigentümern abpresst worden wäre oder gestohlen oder so, dann hat er es nicht gekauft. Er hat ja bei der berühmten Auktion bei der Galerie Fischer im 38, bei der Auktion mit den Daten der Kunst, hat er geschrieben gehabt, an diese Kanonenauktion gehe ich nicht. Mhm. Und hat auch im Georg Schmidt zu Basel, der dort an der Auktion gesteigert hat, geschrieben, er soll eigentlich nicht gehen. Eigentlich hat er gefunden, dass die Schweizer sollen boykottieren. Oskar Reinhardt hat auch einem jüdischen Kunsthändler, im Fritz Nathan, der ein Freund von ihm war, im 1936 zur Flucht geholfen, hat auch im Nathan während mehrerer Monate, ich glaube, es waren 3000 Franken im Monat, und das war zu viel Geld, selbst mal gegeben, damit er eine neue Existenz aufbauen konnte. Er hat von Twitter von Max Liebermann das Lösegeld zur Verfügung gestellt, das waren 50.000 Reichsmark, selbst mal im 1942, einfach haben die Nazis sie nicht gehen. Aber ich meine, er hat schon das Herz am richtigen Fleck gehabt. Wir wissen auch aufgrund von der Korrespondenz, dass die Familie Reinhardt auf der Seite der Alliierten war. Und darum hat man ja auch, also die haben ja auch Angst gehabt, falls, bis im 1941, 1942, falls die Wehrmacht würde einmarschieren, dass man halt dann auch die Firma einnehmen würde oder dass man dann die Oskar Reinhardt die Sammlung wegnehmen würde. Und man kann vielleicht auch vermuten, dass er darum im 1941 die Stiftung gemacht hat, weil er denkt, wenn er irgendwie dass in eine öffentliche Körperschaft überführt wird, das geschützt vom Zugriff von den tollen Männern, die vom Führermuseum Linz sind. Kaspar David Friedrich und Hans Thoma und Wilhelm Leibl gehen einsammeln, weil er hat ja die Lieblingsmaler von Adolf Hitler gesammelt in seiner zweiten Sammlung. Und er gemeint, mit dem könnte er sich auch schützen. Mhm. Und darum, nein, ich finde, Oskar Reinhardt hat moralisch keine Tolke. Und dass man jetzt das Pastell zurückgegeben hat, hat damit zu tun. Das ist ein Arbeitsunfall, der passiert ist im 1934. Weil das Pastell ist in einer der ersten Zwangsauktionen verauktioniert worden, wo man aber noch nicht als Zwangsauktion in Berlin deklariert hat. Das hat man erst ab 1936. Ab 1936 ist nicht mehr gestanden aus nicht-arischem Besitz. Aber in diesem spezifischen Fall haben die Nazis noch ein schlechtes Gewissen gehabt und haben das mit der komplexen Konstruktion vertuscht, dass das eigentlich eine Sammlung ist, die unter Zwang auf den Markt gekommen ist. Und es hat weder seinen jüdischen Lieferant, der Fritz Nathan, gewusst, dass das eine Zwangsaktion ist, noch haben das andere Leute in dieser Zeit erkannt. Und erst hinter drei hat man eigentlich erfahren, aufgrund von Forschung von den letzten drei Jahren, dass die Sammlung Mosse eben eigentlich auch eine belastete Sammlung ist. Man darf nicht vergessen, die Sammlung Mosse ist in dem berühmten Buch von der Esther Thiessa über Flucht und Raubkunst, wo man in der Bergische Kommission geschrieben hat, nicht erwähnt, weil man den gar nicht auf dem Radar hatte, dass das könnte eigentlich ein Problem belastete Sammlung sein, die im 34 auf den Markt gekommen ist.
Mm. Also es ist sicher extrem wichtig in dem Kontext, dass Sie die Diskussion hier in Winterthur angestoßen haben, dass man darüber offen diskutiert. Das ist ein Thema und ich glaube, das Beste ist, dass man das auch so anpackt. Und ich denke, jetzt auch zum Jubiläum, zum 50. Todestag von Oskar Reinhardt hat man ja gesehen, was das für ein toller Mann war. Er hat zwei, drei, das hat er ja natürlich nicht gewusst, aber doch, irgendwo gibt es da Parallelen auch zu einem Zeitgenossen jetzt. Also Schweizer Kunst sammeln, haben Sie vorhin gesagt. Also Anker, Hodler, Giacometti. Christoph Blocher. Mhm. Wahrscheinlich ist der Christoph Blocher auch irgendwie fasziniert vom Oskar Reinhardt. Das war vielleicht ein Grund gewesen, wieso er sich entschieden hat, die Ausstellung, wenn eine Ausstellung da zu machen, dann wahrscheinlich, sie sind dem Christoph Blocher wahrscheinlich immer begegnet, sie haben mit ihm ein Gespräch geführt, oder? Ich weiss nicht genau, wie ist das gegangen? Also
Blocher kennt mich seit Bern, weil ich dort mal die Ausstellung mit kuratiert habe über Albert Anker und Paris. Dort haben wir das erste Mal Albert Anker in den internationalen Kontext gestellt und erklärt, wie überhaupt der ganze Kunstbetrieb in Paris zur Lebzeit vom Anker für seine Kunstproduktion eigentlich wichtig war. Also, dass er angefangen hat, Stillleben malen, weil das plötzlich in Paris in den 1880er und 90er Jahren cool wurde, ein Stillleben zu malen. Also, auch Edouard Manet hat angefangen, Stillleben zu malen. Und all diese Sachen haben wir aufgezeigt und er hat dort die Ausstellung grosszügig unterstützt und hat natürlich dann auch gewusst, wer ich bin und insofern habe ich eigentlich gefunden, ich dürfte den schon mal fragen und habe ihm halt den geschrieben. Also zuerst habe ich den Stiftungsrat gefragt, ob ich das darf. Und dann habe ich ihm mal geschrieben und er hat gemeint, ich will Geld von ihm. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will ihre Bilder. Weil alle Leute fragen immer nach Geld, das ist eigentlich langweilig. Und das war vielleicht ein bisschen origineller gewesen, dass ich gefragt habe, ob ich die Sammlung zeigen darf. Und dann hat es natürlich Konkurrenzofferten auch gegeben von anderen Häusern, die viel mehr finanzielle Muskeln haben. Auch tun sie hier in Winterthur am Bahnhof plakatieren, obwohl sie nicht von Winterthur sind. Ich sage jetzt nicht welches Haus. aber es ist eins mit so einem blauen Logo, in einem Viereckli. Und es hat dann noch ein anderes Haus gegeben, das ein bisschen näher von Zürich liegt und so. Aber hat einfach offenbar können einschätzen, ob das, was ich ihm verspreche mit meinem Team, und das ist ein 24-Stunden-Service, hat die Privattelefonnummer von meiner Assistentin, hat die Privattelefonnummer von mir, dass der Service für ihn offenbar wichtig war, ist, dass er weiss, ein kleines Haus gibt mir eine Top-Betreuung. In einem grossen Haus bin ich einer von vielen, einfach in einer Reihe drin, die Sammlung X, oder? Und dann ist die Sammlung so und so, dann kommt dann irgendwie mit Chef Kunz, und dann ist die Sammlung so und so, und dann kommt dann mit dem Zollfreilager von Genf, und dann ist die Sammlung so und so, und dann bringt dann irgendetwas anderes. Und bei uns ist er eben exklusiv. Und bei uns macht es auch Sinn, weil die Zusammensetzung von seinen Schweizer hat sehr viel mit der Prägung zu tun, die Oskar Reinhardt in der Schweizer Sammlungskultur, sagen wir mal in den 30er, 40er, 50er Jahren geschaffen hat. Er hat nämlich dort einen Sammler stark beeinflusst, das war der Arthur Stoll, ein Pharmaunternehmer von Basel, der satanisch viel Geld verdient hat mit seinen Lizenzen und dann die schönste Hodelsammlung aufgebaut hat über Farbsitz, die es gegeben hat, fordern von Christoph Blocher. Und aus dieser Sammlung hat dann der Herr Blocher einfach durch die verschiedenen Erbgänge immer wieder aufgekauft, weil er auch sich das können leisten konnte. Und sie werden in dieser Ausstellung viele Bilder sehen, die mal halt Arthur Stoll waren.
Also jetzt ist das natürlich eine grossartige Sache, dass das da in Winterthur kann stattfinden kann, im Museum
das weiß ich nicht.
Es ist jetzt wirklich jetzt irgendwie also fast wie eine Inszenierung. Ich meine, es ist quasi ein grosses Feuerwerk, bevor sie jetzt nach Berlin gehen. Das ist
ich hatte schon noch Ideen gehabt von nachher, aber das Geld hat dann ein bisschen gefehlt, vor allem, was ich hätte wollen machen. Spass beiseite. Berlin ist halt einfach dann zu einem Zeitpunkt gekommen, wo der Herr Blocher schon lange angelaufen ist. Da hätte man nicht mehr stoppen können. Und wenn ich A sage, dann sage ich auch B. Und dann finde ich, dann muss man das auch fertig machen. Und
was wird es in Winterthur geben? Also ich meine, es wird einen riesen Medienrummel geben. Christoph Blocher zeigt seine Privatsammlung aus Herliberg. Ich weiß nicht, das
Schloss Rezünse.
Entschuldigung, Schloss Rezünse.
Also Herliberg auch.
Da stelle ich mir vor, wenn man Sonntag am Morgen ein bisschen umschlurft und dann sind vielleicht ein, zwei Bilder wieder mal ein bisschen umhängt. Und jetzt kommen die da nach Winterthur. Ja.
Also hat keine Löcher daheim, hat noch genug zum Füllen.
Ja, okay.
weil wir haben wirklich noch eine kleine Auswahl getroffen. Es ist ein Drittel vom Hodlerbestand, den wir zeigen, also von den Gemälden. Es ist vielleicht so 15% von den Gemälden von Albert Anker, die er hat. Aber es hat noch viele andere Stationen, die er ja noch hat. Ja, auch Valoton, also nicht nur die Flora hat Valoton, sondern auch Blocher hat Valoton. Und er hat auch Giacometti.
Also Flora hat die sicher auch verkauft, oder? Die Valotons.
Die er hat, können wir nicht verdeuten. Okay. Also es gibt kein Comeback in dieser Beziehung.
Und okay.
Es geht mehr darum, wir haben probiert, das ganze Spektrum zu zeigen, das er in der Sammlung hat.
Ja.
Weil man hat ja immer so den Eindruck gehabt, nur der Herr Stefanini kauft so universal Schweizer Kunst. Aber der Herr Blocher ist halt ein Heimlifeisser. Er hat das auch gemacht, nur man hat das nicht so plakatiert. Und jetzt, dass er mit 75 sich outet als Sammler, ist er eigentlich auch noch eine Leistung. Er hat ja immer Ausstellungen bestückt mit Lego oben, sei es Hodler, sei es Anker, sei es Dietrich, sei es Giacometti, manchmal anonym, manchmal hat er es gesagt, manchmal hat er die gleiche Ausstellung gesagt, das ist von ihm und das andere nicht. Und jetzt tut er aber das doch offen kommunizieren und das ist ja für einen Sammler auch ein gewisser Schritt, weil er tut sich in einer Kritik aussetzen. Das hat schon der Emil Georg Bühler gesagt, also solange man sammelt und das daheim behütet und es keiner weiss, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn man dann public geht und dann sich der Kritik aussetzt, dann kommen all die es besser wissen, sagen, oh, der ist nicht schön, der denkt ein anderer, der ist noch besser. Und das ist ja dann auch kränkend für einen Sammler, weil der Sammler findet seine Bilder immer die schönsten, die es gibt. Jetzt, der Herr Blocher weiss, aber er kann einschätzen, wo ist er gut, wo hat er wirklich Top-Material, also AAA, und wo ist es vielleicht nur 2A oder 1A in den Ratings?
Oder man kann auch sagen, sie haben sich einfach die Besten ausgesucht.
Ja, also es hat dann schon solche gehabt, wo wir gekämpft haben. Mm. Und dann müsste ich auch noch rein. Und ich habe gesagt, das machen wir dann vor dem 80. Geburtstag. Also ich muss denke, ja auch noch ein paar Rosinen haben für andere Leute, die dann auch mal eine Ausstellung mit
dem Verwurzeln haben. Das ist ein grossartiger, natürlich ein toller Abschluss für ihrer Zeit in Winterthur, aber auch eine tolle Chance natürlich für Winterthur selber. Einfach eine Frage noch. Jetzt kommt der Abschied. Ist das, freut Sie sich auf den Abschied oder sind Sie ein bisschen traurig?
Ich bin ganz fest traurig.
Sicher?
Also Sie müssen, nein, das ist jetzt ohne Witz. Nein, schauen Sie,
ich sehe Ihnen die Elefantentränen, sehen wir Ihnen wirklich sehr gut an.
Nein, also ich habe mir den Entscheid auch schwer gemacht. Das muss ich, darf ich sagen. Ich habe lange darüber studiert. Und ich verlasse das beste Team, das ich in meinem Leben je gehabt habe. Und ohne meine Leute hätte ich das nicht machen können. Also es ist nicht ein Mann, der das macht, sondern es hat auch ganz viel hinten dran, die mittragen. Von den Aufsichten, von den Kassierinnen, vom technischen Dienst, meine Assistentin Andrea Lutz, der David Schmidhauser, der Mitarbeiter, die Registrarin, Buchhalterin. Es sind alles Leute, die mitgetragen haben. Und der Wahnwitz, den ich hier durchgezogen habe, nämlich sehr auf 180 rauf, die Kiste zu fahren, dass es heiß geworden ist im Motor, haben sie mitgetragen und lässig gefunden. Und das brauchen sie in so einer Krisensituation, dass alle mitlaufen und mitmachen. Und ohne die hätte ich das nicht können. Also, das tut mir schon weh. Und wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, aber ich bin ja kein Unmensch, hätte ich natürlich die eine oder die andere auch noch mit nach Berlin genommen. Aber das wäre dann ganz schwierig geworden, glaube ich, für das Museum. Und Die haben jetzt, hoffe ich, auch gekriegt, die Chance, das können töten. Jetzt die Übergangszeit, bis da der super Generaldirektor, CEO oder wie man den auch nennt, oder die Frau, es gibt da ganz toll begabte Frauen in der Schweiz, die das können. Ich kenne ein paar, aber mich hätte ja noch keiner gefragt, wen man soll nehmen. Aber ich meine, es gibt Leute, wer das können. Ich tue jetzt da niemandem die Chance verbauen. Okay. Ich tue das auf dem Latrinenweg streuen, wenn man soll fragen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass auf die Ausschreibung vielleicht so Leute sich auch würden bewerben, weil sie kennen natürlich von Dieter Schwarz und von mir die Insider-Informationen. Mhm. Und so Leute wollen dann schon andere Sicherheit als nur, oh, ist ein tolles Haus und ist sehr viel Prestige damit verbunden. Sondern dass man auch weiss, dass man einen gewissen Spielraum hat, damit man kann die Projekte realisieren und auch das Marketing realisieren, was nötig ist, wenn Winterthur nicht will in die B-Liga abrutschen, sondern will bei den besten drei Kunstmuseen von der Schweiz mitspielen.
Also ich hätte jetzt sicher zu dem B-Liga abrutschen, hätte ich noch ein paar Fragen, aber ich möchte noch kurz auf Winterthur kommen, bevor ich dann auch so die Runde noch öffne, dann vielleicht brennen so auch noch ein paar Fragen. Sie gehen jetzt nach Berlin und jetzt haben wir eine Stunde über Kunst geredet und jetzt gehen Sie in ein historisches Museum. Mhm. Sind Sie dann auch Historiker?
Nein, aber ich muss ja dort eine ganz andere Aufgabe. Ich muss dort Konzepte entwickeln mit einem riesigen Team von Fachleuten. Also jetzt Spezialisten von Stichwaffen und von Schusswaffen und von Porzellan und für Fahrzeuge und so weiter. Und für das brauchen Sie nicht den Spezialisten. Das ist auch ein Haus, das kann man ja auch nachlesen online. Das hat momentan extrem grosse Schwierigkeiten im Personalbereich mit 12 Klagen momentan laufen gegen die Stiftung. Also da muss man mal zuerst befrieden und die Leute motivieren, dass sie wieder an einen Tisch zusammensitzen und miteinander alle wollen das Gleiche machen. Eben, das Deutsche Historische Museum zum coolsten Museum von Berlin machen, wo dann wird hoffentlich wieder lebendig sein, bevor das Schloss aufgeht. Und die Aufgabe ist ganz eine andere, dass sie eben mit Leuten zusammen etwas Neues konzipieren müssen, aber die Feinarbeit machen ja dann Spezialisten. Und von das, glaube ich, ich habe ja auch als Kunsthistoriker nicht klassische Kunstgeschichte gemacht, die werkimmanent ist und den Bildbeschrieb macht und sagt jetzt aber Coleman, dort ist jetzt gebrochen in der Mittelachse vom C und unten im unteren Viertel und dann dort daraus erklären, sondern ich habe probiert, auch Kunst als grösseres soziales Phänomen von der visuellen Kommunikation zu vermitteln, wo auch in einem Kontext entsteht, wo wirtschaftlich ist, wo religiös ist, wo politisch ist, und dass eben Kunst nicht nur in einem Konkun entsteht. Das, aber es ist meine Lesart und aber ich glaube, mit dem sind wir gut gefahren. Das haben wir beim Graf gemacht, das haben wir beim Liebermann gemacht, machen wir auch beim Herrn Blocher. Nicht gerade so offensichtlich, aber wenn Sie dann seine Biografie lesen, wo man dann ganz gross auf Roto, auf Schweizer rotem Hintergrund macht, mit weißer Schrift, dann kann man das alles auch lesen, weil auch so eine Sammlung entsteht nicht einfach so, sondern braucht es ein gewisses Umfeld und gewisse Voraussetzungen, dass so eine Sammlung überhaupt kann entstehen. Gerade im Fall wie beim Herrn Blocher, der sehr schweizorientiert ist. Also. Mhm. Und das steht noch detaillierter im Katalog. Ich hoffe, ich kaufe einen alten Katalog, weil ich habe meinem Stiftungsrat versprochen, dass ich 900 Stück verkaufe. Also tun Sie bitte zugeschlagen.
Also das werden Sie bestimmt. Der Rest wird der Christoph selber kaufen. Also das ist wirklich nicht, also aber also auch zu Berlin. Ich denke, das ist sicher sehr spannend. Aber ich meine, das wäre einfach Sie haben da, sagen Sie mal, man kann vergleichen, vielleicht haben Sie da eine Eleganz. Elegante Yacht sind Sie da gefahren in Winterthur.
Ja, aber
und jetzt
eine Woche
kommen Sie so einen riesen schweren Öltanker, den Sie da in Berlin, Mark Fehlmann, eigentlich können Sie da lange am Steuer rumreissen, das wird überhaupt nicht passieren, wahrscheinlich erstmal.
Aber das ist doch lustig, also für mich ist eigentlich immer die Challenge das Witzige, dass Sie etwas machen, was eigentlich ziemlich unmöglich wirkt. Also eben, wenn Sie 12 Klagen laufen haben und Sie müssen die irgendwie befriedigen, das ist das mal Herausforderung. Mhm. Und dann geht in Deutschland, wo alles so gewerkschaftlich reguliert ist. Aber das hat man mir jetzt wiederholt bestätigt, dass ich das sehr gut kann, so die Leute motivieren und ihnen gut zureden. Das ist mal das eine. Und das zweite ist wirklich, es ist ein toller Ort in einer Stadt, wo einfach jetzt wahnsinnig viel läuft, was spannender ist als München oder Hamburg oder Köln. Und jeder, ich glaube, das wäre doof gewesen, wenn ich dort jetzt Nein gesagt hätte. Also, das hat dann nicht zu mir gepasst. Also, wie gesagt, ich habe mal Böhnchen verkauft, Migo, und ich finde, jetzt mache ich halt mal etwas in Berlin. Und schauen mal, wie das kommt. Ich finde es eine Herausforderung eben spannend. Also auch Winterthur war eine Herausforderung. Das war nicht das ist kein Kinderspiel gewesen, aber das habe ich spannend gefunden, so etwas. Finde ich lebiger als der Trott und eine Kontinuität und Sicherheit. Ich bin nicht der Typ, der eigentlich Sicherheit will. Also ich hätte gerne in Winterthur, dass man mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt kriegt, dann hätte man besser schlafen können. Und es hat mir sicher eine Menge schlaflose Nacht erspart, weil ich gewusst hätte, so und so viel ist Grundsockel einfach da. Das kommt ja jetzt und ich bin sehr froh, dass das für die Zukunft von diesen beiden Häusern, also Kunstmuseum und Museum Oskarein, und dann auch gewährleistet wird sein. Und ich hoffe auch nochmal an die Damen aus dem Gemeinderat, dass sie das auch nochmal gehört. Also, es ist ganz toll, dass das möglich ist, aber es dürfte noch viel, viel mehr sein, weil die Aufgaben sind immens. Und wie gesagt, ich hoffe, dass man da noch lebendige Diskussionen im Gemeinderat wird haben, wo man sich dann fragen, wie viel will sich Winterthur überhaupt, oder wie wenig will sich Winterthur leisten, um so tolle Häuser mit so tollen Sammlungen, mit so einer tollen internationalen Ausstrahlung aufs Spiel zu setzen. Also ich hoffe, dass das nicht stattfindet.
Vielleicht haben Sie dann mal noch Zeit, bevor Sie nach Berlin gehen, einen Tag als Coaching einen Kurs zu machen für die Leute, wie kann ich Sponsorengelder überall überkommen.
Nein,
sicher, die Winterthur ist eins klar, die Winterthur kriegen wir es nicht. Aber jetzt möchte ich vielleicht die Runde öffnen, vielleicht sind Fragen im Publikum. Ich tue es einfach so switchen und Michael Zollinger, danke, ist mit einem Mikrofon unterwegs. Ich bitte Sie, wenn Sie zu warten aufs Mikrofon.
Da ist eine Frage. Bitte vielleicht schnell sich vorstellen, dass wir wissen, wer Sie sind.
Das ist Inge Gelfi.
Geht's für Gelfi?
Grüezi.
Abig.
Ich wollte sagen, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wegen dem Geld, das ist aber genau das Problem, weil wenn die Stadt eben grosszügiger wäre, dann wäre es eben, dann gäbe es eben auch mehr Sponsoren. Ich denke, eins würde es andere geben. Es gibt Leute in Winterthur, die immens Stütz haben, auch heute noch. Und das hat auch sicher Leute, die in der Stiftung sind, die auch hätten grosszügiger können sein. Und nicht einfach sagen, jetzt ist dann kein Geld mehr da. Und darum finde ich, die Winterthur weiss wirklich nicht, was es hat.
Aber es war natürlich ursprünglich umgekehrt, dass eigentlich sind es ja Private waren, die diese tollen Museen gegründet haben, nicht die Stadt. Und das könnte, man könnte jetzt auch sagen, ja, also die Privaten haben es gemacht und jetzt soll es die Stadt machen und die weiss nicht, wie es geht.
Das ist das Problem, das sie haben mit diesen privaten Stiftungen weltweit. Oder wir haben ja überall die private Grabkapellen, die gebaut werden, durch das man eben ein Museum macht. Es gibt solche, die funktionieren, die haben ganz viel Geld, wie die vom Sammlung Frick in New York, weil der einfach so satanisch reich war, dass es noch lang geht, bis man das Vermögen zu Boden gewirtschaftet hat. Wobei, man hat mir mal einen Banker gesagt, es gibt kein Vermögen, das gross genug ist, dass man es nicht kann zu Boden reiten. Das ist wahr, wenn die öffentliche Hand würde signalisieren, dass sie gern tut, in so einem Haus helfen und grosszügiger tut, unterstützen, würde das auch ein Signal von den Privaten sein. Wobei das mit dem Sponsoring, das ist immer so eine Sache. Oder die Leute meinen immer, Sponsoring sei es aller Welt, also das Heilsmittel. Das ist es nicht. Sponsoring ist in der Regel immer weniger, als was sie von privaten Gönnern haben. Wenn sie den Jahresbericht lesen von grossen Häusern, vom British Museum oder wie ein Museum of Modern Art in New York, dann sind Sponsorenbeträge vielleicht etwa 15-20% von den Drittmitteln, die generiert werden. Drittmittel werden in der Regel generiert von Privaten, die irgendeine Allowance machen, die eine Stiftung machen und ein Vermögen hinterlassen, aus diesen Erträgen, denen die Häuser alimentiert werden. Und das haben wir natürlich in Winterthur nicht mehr, weil oder die Tradition gibt es nicht mehr. Der Oskar Renner hat das gemacht mit seiner Stiftung. Und wenn Sie sagen, es gäbe im Stiftungsrat bei uns Leute, die sich mehr könnten leisten, dass ich kann sagen, ich habe einen Stiftungsrat gehabt, der sehr grosszügig war, ist, und ich nicht erwartet habe, dass der einfach auch noch sind Zehner anlegt. Und dem bin ich auch sehr dankbar. Der sitzt da heute Abend da, das weiss er, dass ich das extrem geschätzt habe. Weil er eigentlich immer die Stiftung unterstützt hat, meine Fürze unterstützt hat, wenn es eben darum gegangen ist, Geld auszugeben. Aber es stimmt, wenn die Öffentlichkeit mehr signalisieren würde, dass sie etwas unterstützen, würde man vielleicht auch von privater Seite leichter animiert, weil man dann glaubt, aha, auch Vater Staat glaubt daran. Das ist das eine. Ein anderes Problem, das wir natürlich in unserem Fall haben, ist, dass sich ein Teil von der Familie, nämlich der Winterthurer Zweig auf der Familie Reinhardt, wie vom Oskar Reinhardt verabschiedet hat, aus welchen Gründen auch immer. Das ist der Vorteil von der Familie Hahnloser oder von der Flora. Dort haben sie dann bei jedem Anlass 4, 5 Generationen im Embryostadium, die anstehen vor der Stadtpräsidentin und sagen, wir wollen die Flora. Und darum glaubt man, das ist eine gute Sache. Bei uns ist der Zürcher Zweig, der dann nicht mal den Namen trägt, der das Haus unterstützt. Und es war der Hafter Zweig, der dem Haus auch geholfen hat, finanziell, aber nicht der Reinhard Zweig von Winterthur. Und das war sicher auch ein Handicap in der Situation, aber das kann sich auch ändern, wenn ich weg bin und dann irgendein super Direktor kommt und die wunderbare Frau, die diesen Leuten ein bisschen den Bart streichen kann.
Also ich habe das Gefühl, sie sagen das immer mit einem gewissen Unterton. Also vielleicht bin ich der Einzige, der das so wahrnimmt, aber vielleicht kann man vielleicht noch eine andere... sind noch weitere Fragen? Also das, es wird natürlich selbstverständlich, also der Fehlmann wird nachher auch noch da sein, also ich möchte das auch sagen, dass das sicher nicht gerade, ich hoffe, sie werden nicht gerade die Flucht ergreifen und sind noch ein bisschen unter uns und wir können da noch ein bisschen auch bilateral reden. Aber wenn jetzt wirklich noch Fragen sind, dann möchte ich Sie doch bitten, kurz.
Ja, Urs Meier ist mein Name. Ich werde vielleicht mal versuchen, doch den Gesichtskreis mal noch ein bisschen auszuweiten, über Winterthur raus und will sie vielleicht mal ein bisschen provozieren mit der Frage, haben wir vielleicht zu viele Kunstmuseen in der Schweiz?
Haben wir eindeutig. Gut. Jetzt sind sie baff.
Ich bin gespannt auf Ihre Begründung und die weiteren Ausführungen zu Ihrer These.
Nein, wir haben es nicht. Also in der Schweiz haben sie immer... Die Kunstmuseen sind ja alle aufgrund von den lokalen Kunstvereinen entstanden. Oder Kunstgesellschaften wie in Zürich, aber in Winterthur halt Kunstverein. Das haben sie zu Bern so gehabt. Einfach zu Basel nicht, weil dort ist so eine Universitätssammlung und zu Genf nicht, weil dort ist auch eine staatliche Sammlung. Aber sonst haben sie überall private Trägerschaft, die aus dem Vereinswesen entstanden sind. Sei es im Sport im 18. Jahrhundert oder halt dann vor allem im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung. Und das ist gut gewesen, dass man in Solothurn und in Olten und in Aarau und in Grenchen und dann in Biel, in dem ganzen Zug, jedes hat sein eigenes Kunstmuseum gehabt und sein eigenes Naturmuseum. Und wenn es möglich ist, dann noch hat man aus dem Zeughaus ein historisches Museum gemacht. Und dann kann man irgendwelche Museen dranhängen. Aber heute, wo ja die Wege so kurz sind, also 19 Minuten mit der S-Bahn nach Zürich, 25 Minuten von da ins Opernhaus, 30 Minuten an Heimplatz ins Schauspielhaus oder ins Kunsthaus. Heute sind die Wege so kurz, da müssen sie eben nicht mehr 4 Stunden laufen oder Zügel fahren. Dann wird es einfach auch schwieriger, dass sie die kleinen lokalen Übungen aufrechterhalten. Man hat ja das grosse Grenlos wegen Olten. Oder gefunden, es ist so ein schönes Museum, das Kunstmuseum Olten. Ich kenne das Kunstmuseum Olten, finde es auch herzig. Aber das wäre jetzt nicht eine Totalkatastrophe gewesen, wenn man den Bestand von Olten nach Solothurn da hätte. Weil die Olten hätten gut können die 15 Minuten in Zug sitzen am Sonntag, wenn sie unbedingt ihre Bilder, ihren Namen jetzt sehen oder was sonst Schönes hat. Es hätte einfach auch wie soll ich sagen, der Kanton entlastet, wobei das ist dort eben eine städtische Übung war. Darum bin ich bin auch hierher gekommen, zum Zusammenlegen Museum Oskar Reinhardt mit dem Kunstverein. Also weil eben der Mikroföderalismus, der so typisch ist von der Schweiz, den müssen wir jetzt ein bisschen grösser sehen. Und darum glaube ich, darf man doch auch den Mut haben, um gewisse Sachen zusammenzustellen. Auch der Baylor. Ich sage, in 30 Jahren wird man Fondation Baylor mit Basel diskutieren, wie man da eine Fusion anbringt. Weil so wie die Defizite fahren, jedes Jahr haben die 30, 40 Jahre kein Geld mehr in der Kasse. Und dann wird auch eben Fondation Baylor so als Aussenstation dann vom Kunstmuseum finanziert, weil Maya Öri oder ihre Erben werden immer noch genug Geld haben, um können dann so Spass zu tragen. Aber Fondation selber wird es dann nicht mehr haben. Und man muss halt so denken. Man hat, also ich habe den ersten Chef, den ich zu Bern kann, ist der Toni Stoss. Toni Stoss hat man gemetzelt, weil er öffentlich gesagt hat, in der Presse, das Paul-Klee-Zentrum ist ein Mist. Man baut zwei Immobilien, bauen, wo beide einen gewissen Unterhaltskosten pro Jahr, Betriebskosten haben, die sich die Stadt Bern nicht leisten kann. Und hat gesagt, in 10 Jahren werden wir über die Fusion reden. Man hat den Toni Stoss abgestochen, hässlich entlassen, nach 10 Jahren über die Fusion angefangen zu reden. Und hat recht gehabt. Aber man hat nicht wollen, dass er öffentlich als Direktor vom Kunstmuseum Bern sagt, das Paul-Klee-Zentrum ist ein Mist, kann man sich langfristig nicht leisten, weil die Folgekosten sind zu gross.
Jetzt sind hier noch weitere Fragen in der Runde da.
Lucia, erzähl.
Genau. Ich erzähle gar nichts. Ich habe eine Frage. Also, ich mache ja Führung im Museum Oskar Reinhardt.
Ja.
Und immer wieder stellt sich für mich die Frage, wie die Architektur von dem Gebäude, das ehemals ein Schulhaus war, längerfristig kann funktionieren oder ob man die Zusammenlegung von dem Kunstverein und vom Museum Oskar Reinhardt sogar auf architektonischer Ebene müsste überlegen.
Nein, das finde ich jetzt zu weit gegriffen, dass man das tut, architektonisch zusammenlegen. Dieter Schwarzen, ich hatte immer die Fantasie gehabt, dass man das Naturhistorische ausstellen beim Gebäude, das jetzt ist, und im Naturhistorischen Museum einen tollen Bau irgendjemand am Stadtrand, in einer Industriebrache, was weiß ich, so zum Quartieraufwertung machen, anstellen. Weil von Neubauten kriegt man immer leichter Geld, als wenn man das alte Haus sanieren oder einfach die Betriebskosten finanzieren. Nein, ich finde, das Museum Oskar Reinhardt ist als erstes Sammlermuseum von dem Land ein Prototyp. Das ist nämlich der Prototyp von der ABEC-Stiftung in Riggisberg, von der Emil-Georg-Bürle-Stiftung in Zürich, von der Fondation Baylor in Riechen und von vielen anderen Stiftungen, die es auch noch gibt. Und ich finde, also der Prototyp sollte man auch, weil er so geschlossen ist, im Sammlungscharakter weitgehend erhalten. Das heisst jetzt nicht, dass man alles muss eingefrieren muss in der Henkung, die mein Vorgänger 1995 gemacht hat. Aber das heisst, dass man den Charakter vom Haus doch immer wieder so erkennbar behalten, dass man sieht, da ist ein Sammler dahinter gewesen, wie eben der Henry K. Frick in der Frick Collection, wie mit der Wallace Collection dort der Sammler dahinter war, wie man mit dem Herrn Berggrün in der Sammlung Berggrün in Berlin hat. Das tut man ja auch nicht mit der neuen Nationalgalerie zusammenlegen, sondern man behaltet das, weil es hat ein gewisses Cachet, es spricht für einen gewissen Abschnitt in der Geschichte dieser Stadt. Und darum würde ich jetzt architektonisch das nicht zusammenlegen. Ob jetzt das Museum architektonisch das Geld vom Ei ist, 1951 war das sicher gewesen. Und sie hatten alle Freude daran gehabt. Aber wir haben es heute weiterentwickelt und vielleicht muss man sich fragen, ob man vielleicht hier oder dort gewisse Sachen dürfte ändern. Aber das ist nicht meine Baustelle, das dürfte die nächste Generation machen.
Und das ist, da vorne links war auch noch eine Frage.
Sie noch ein Depot und wie viel lagern dort unten noch, wie viel Prozent von der Sammlung?
Also, als ich gekommen bin, sind 80 Bilder oder 76 von der Sammlung im Depot gewesen. Und ich habe ein paar Bilder von dem Depot wieder vorgeholt, wie zum Beispiel Hans Schöllhorn oder das Bild von Alexander Blanchet, der 1941 an der Biennale in Venedig ausgestellt war, Le Pêcheur. Ich habe schon Sachen wieder vorgeholt, die man eine Zeit lang für nicht wichtig angeschaut hat, weil ich gefunden habe, es gehört eben zur Geschichte des Sammlers. Wir haben ja jetzt, wie Sie gesehen haben, ich glaube, Sie haben die neue Hängung von der Hodlersäle schon gesehen. Durch das sind dann 50% von der Sammlung von der Hodlerbestände von Oskar Reinhardt ins Depot gewandert. Und die Idee wäre eigentlich dann schon, dass wenn dann die Ausstellung von Herrn Blocher fertig ist, dass man einen Saal mit Frühjahr von Oskar Reinhardt füllen und zwar auch wieder in einer Hängung, wie es vor 1993 war. Winterthur hat die viertwichtigste Hodler-Sammlung in öffentlichem Besitz von der Schweiz. Und ich finde, mit dem dürfen wir ruhig wuchern, weil momentan Hodler so beliebt ist. Aber bei der deutschen Romantik habe ich keinen einzigen im Depot, das würde ich mir nicht getrauen. Weil wegen dem kommen ja die Japaner und die Amerikaner und die Engländer und die Deutschen. Da können Sie auch von Heidegger fragen, der gerade neben Ihnen sitzt. Also, die heiligen Bilder von der Sammlung, die sind immer zu sehen, auch die wichtigen Anker sind immer zu sehen, oder die Kuhweide von Rudolf Koller ist zu sehen, das sind so Lieblingsbilder für unsere Kinderspaziergänge. Also all das, was strategisch wichtig ist, das bleibt selbstverständlich. Aber es hat schon Sachen, die verschwunden sind, aber die bereits beim Vorgänger verschwunden sind, wo ich nicht mehr Zeit hatte, um es wieder reaktivieren.
So, jetzt muss ich leider sagen, und ich weiß nicht, hat das auch gewisse, also es gibt eine Regel, das kann nicht länger gehen, das Gespräch, wie eben eine Viertelstunde, weil vielleicht hat das auch mit dem Radioformat von Stadtfilter zu tun, weil das Gespräch wird auch dann im Radio übertragen, also nachher, später, morgen übertragen. Und darum möchte ich das jetzt zu einem Ende führen.
Also ganz schnell, Entschuldigung, ich mache es ungern. Es ist am Samstag, was übertragen wird, und zwar am 1.
Okay, und wer so am Sonntag so spät dann nicht will, das hören will, man könnte die Sendung oder das Gespräch auch über Podcast auf der Webseite von Stadttalk, man könnte sich das dort hören und einfach das abladen. Ich möchte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abrupt, das Ende, aber ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Marc Fehlmann. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir Sie in Winterthur so erleben können, dass Sie vielleicht auch mal wieder zurückkommen und auch wieder berichten oder vielleicht, dass sich mal einmischen und mal sagen, was Ihre Gedanken sind zu dem, wie sich Winterthur und die Museumsstadt Winterthur weiter entwickeln. Bevor ich jetzt ganz heiser werde, möchte ich mich da auch bei Ihnen bedanken. Wir haben das immer so, das hat eine Tradition vom Vollenweider, Winterthur kommt das vom Vollenweider, ein kleines Goodie, vielen, vielen Dank, Schocki, den ich heute halt einfach geholt habe, im Vollenweider. Darf ich Ihnen das noch überreichen?
Das ist schaurig. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Huckenberg. Hat mich gefreut, dass ich kommen durfte. Danke Ihnen, dass Sie sind gekommen.
Ja, genau. Ich möchte mich auch ganz herzlich beim Publikum natürlich bedanken. Und dass wir nachher noch kurz sicher auch noch weiter reden, dass wir alle noch ein bisschen da bleiben. Ich möchte einfach noch ganz kurz zwei Hinweise machen. Der eine, der nächste Stadttalk, der findet bereits im Monat statt, nämlich am Donnerstag, am 22. Oktober, mit den beiden Machern von der Kurzfilmtag, kurz bevor die Kurzfilmtag anfangen, mit dem John Canziani und dem Remo Longhi. Und dann möchte ich eben auch noch mal darauf hinweisen, dass am 11. Oktober Am 11. Oktober.
10. Oktober.
Am 10.
Nachmittag
Oktober.
Am 4. ist Volkseröffnung.
Super. Also, und ich glaube, da werden wir auch spätestens dann alle wieder sehen. Ich wünsche Ihnen allen ganz einen herzlichen Abend. Und ich möchte mich bei allen, die im Hintergrund, beim Team, bei der Coalmine, die dort an der Bar stehen, bei Rebecca, und möchte mich bei der Technik bedanken und beim Haus, dass wir das hier machen dürfen. Merci und einen schönen Abend.
Herzlichen Dank. Merci vielmals.